Guten Morgen allerseits. Ich hoffe, euch geht's gut. Eigentlich muss es euch ja gut gehen, weil heute Frühlingsbeginn ist. Die Temperaturen steigen, die Tage werden immer heller und länger. Da kommt doch Freude auf, oder? Ich mache heute genau da weiter, wo Austin letzten Sonntag aufgehört hat. Und zwar im 4. Mose 21. Und ehrlich gesagt wusste ich zuerst gar nicht, worüber ich da predigen soll. Das 4. Buch Mose ist wahrscheinlich das Buch in der Bibel, in dem ich bisher am allerwenigsten gelesen habe. Und deshalb hat es mir gut getan, einfach mal tiefer in dieses Buch einzusteigen und auch die Predigt vorzubereiten, weil ich wirklich viel Gutes und Neues für mich erkennen konnte, das ich heute mit euch teilen möchte. Die ganze Schrift wurde ja von Gott eingegeben, damit wir seinen wunderbaren Plan für unser Leben erkennen können, auch wenn manche Geschichten total verrückt sind und auf den ersten Blick gar keinen Sinn ergeben. Aber wenn man dann tiefer eintaucht, kann man meistens einen tieferen Sinn erkennen und vor allem auch Gottes perfekten Plan, der sich in Jesus erfüllt. Und darum wird es heute unter anderem auch in meiner Predigt gehen. Austin hat mich noch gebeten, eine Geschichte auszusuchen, die erbauend sein soll und auf Jesus hinzielt. Und ich glaube, ich habe dafür heute genau die richtige gefunden. Aber bevor ich auf diese Geschichte eingehen werde, möchte ich dir zuerst noch eine Übersicht zeigen. Die 5 Bücher Mose haben ja die Namen Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Wir alle kennen sie. Das sind die Namen, die wir in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel finden, in der Septuaginta. Und diese Namen beziehen sich vor allem auf den Inhalt oder das Thema des jeweiligen Buches. Und Dirk hat neulich in seiner Lehre erwähnt, dass das 3. Buch Mose den hebräischen Namen Vayikra hat und übersetzt und er rief bedeutet. Und das war mir nicht bewusst. Das hatte ich zum ersten Mal gehört. Und ich bin dann neugierig geworden und habe dann mal geschaut, welche hebräischen Namen die übrigen 4 Bücher haben und dann diese Übersicht hier erstellt, in der die 5 hebräischen Namen mit ihren deutschen Übersetzungen zu sehen sind. Und du kannst sie ja mal kurz auf dich einwirken lassen. Und die 5 Bücher Mose haben ja zusammengefasst den Titel Tora, was übersetzt Unterweisung oder Lehre bedeutet. Und im Gegensatz zu den griechischen Namen wurden die hebräischen Namen der 5 Bücher Mose aus den Anfangsworten des ersten Satzes des jeweiligen Buches entnommen. Und das finde ich sehr interessant. Vor allem dann, wenn man aus diesen 5 Namen einen Satz bildet. Anhand dieser Namen kann man nämlich sowohl auf Hebräisch als auch auf Deutsch folgenden Satz bilden. Am Anfang gab uns Gott Namen. Er rief uns zu sich, führte uns durch die Wüste und gab uns seine Worte. Die Tora in einem Satz zusammengefasst. Und dieses Beispiel zeigt uns, dass im Hebräischen die Namen oft eine eigene Geschichte erzählen. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Namen des ersten Stammbaums von Adam bis Noah. Darüber hatte ich ja auch schon mal gepredigt, vielleicht erinnerst du dich noch. Aber wenn du es noch nicht gehört hast, auch die ersten 10 Namen vor der Sintflut von Adam bis Noah erzählen uns eine Geschichte. Hier seht ihr auch die hebräischen Namen nochmal mit ihren jeweiligen Übersetzungen. Sie haben übersetzt oft auch mehrere Übersetzungen, weil nicht jeder Name immer nur mit einem deutschen Wort übersetzt werden kann. Aber wenn man diese 10 Namen in ihrer chronologischen Reihenfolge zu einem Satz zusammenfügt, kommt sinngemäß folgender Satz bei raus. Der Mensch ist bestimmt zum sterblichen Leid. Aber der gepriesene Gott steigt herab, lehrt und bringt durch seinen Tod den Verzweifelten Ruhe und Trost. Was fällt dir hier auf? Wir sehen hier verborgen das Evangelium von Jesus Christus in dem ersten Stammbaum der Menschheitsgeschichte. Wow! Solche verborgenen Schätze können wir nicht nur in der Tora finden, sondern im gesamten Alten Testament, weil das ganze Alte Testament auf Jesus hinweist und im Neuen Testament durch Jesus dann erfüllt wird. Es ist halt die größte Geschichte aller Zeiten. So viel zu meiner Einleitung. Ich hoffe, ich konnte dich etwas auf die Predigt einstimmen, zu der wir jetzt kommen. Und die Geschichte, die ich mir ausgesucht habe, ist die Geschichte von der bronzenen Schlange. Und auf diese Geschichte und ihren Kontext werde ich jetzt noch ausführlich eingehen und dabei auch einige Parallelen zu unserem Leben heute als Christen aufzeigen. Und zum Schluss werde ich darüber reden, wie sehr die Geschichte auf den Tod von Jesus am Kreuz abzielt und was er mit seinem Tod alles für uns bewirkt hat. Und passend dazu dann natürlich auch ins Abendmahl überleiten. Also, worum geht es im vierten Buch Mose? Der hebräische Titel ist ja Bamidbar, in der Wüste. Nachdem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren und am Berg Sinai Gottes Gebote für ein heiliges Leben empfangen hatten, wurde ihr Weg durch die Wüste zu einer harten Prüfung mit verschiedenen Etappen, die sie durchlaufen mussten. Wir lesen von Konflikten mit den umliegenden Völkern, aber auch mit dem eigenen inneren Konflikt, den sie mit sich selbst hatten und auch der eigenen Unruhe im Volk, die auch immer wieder aufkam und sich hier im Kapitel 21 dann zuspitzte. Das Kapitel beginnt damit, dass sich die Israeliten in einem militärischen Konflikt mit den Kanaanitern befanden und sie auch mit Gottes Hilfe besiegen konnten, nachdem sie von ihnen angegriffen wurden. Unmittelbar davor im Kapitel 20 hatte Mose noch Boten zu dem König von Edom gesandt und ihm um Erlaubnis gebeten, durch das Land Edom ziehen zu dürfen. Aber diese Erlaubnis hatte ihm der König verweigert. Und wir befinden uns nun ungefähr im Jahr 1430 vor Christus. Die Israeliten waren nun schon seit fast 40 Jahren in der Wüste unterwegs. Und an dieser Stelle steigen wir im 4. Mose 21 ein und lesen ab Vers 4. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst wieder nach Süden, in Richtung Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Unterwegs verlor das Volk die Geduld. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten geholt? Damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es kein Brot und kein Wasser und dieses elende Manna hängt uns zum Halse heraus. Da schickte der Herr giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das hier ist eine der krassesten Geschichten der gesamten Tora. Und wir schauen uns jetzt mal genauer an, was hier passiert ist. Weil die Edomiter, wie gesagt, den Durchzug verweigert hatten, mussten die Israeliten nun vom Berg Hor aus einen großen Umweg Richtung Süden am Schilfmeer entlang machen, obwohl sie eigentlich nach Norden ziehen mussten. Und auf diesem Weg verloren sie die Geduld und fingen an, Gott und Mose anzuklagen. Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten geholt? Damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es kein Brot und kein Wasser und dieses elende Manna hängt uns zum Halse heraus. Und das hört sich irgendwie lustig an, oder? Ich musste lachen, als ich es gelesen habe. Dieses elende Manna hängt uns zum Halse heraus. Und vielleicht lachen wir darüber. Aber Gott fand das überhaupt nicht lustig. Ihm war ihr Unglaube und ihre undankbare Haltung zuwider. Sie hatten nicht nur das himmlische Brot verachtet, mit dem sie von Gott täglich versorgt wurden, nein, sondern sich sogar zurück nach der Gefangenschaft in Ägypten gesehen. Und das ist erstaunlich. Ihr Blick war so sehr auf ihre Entbehrungen gerichtet, dass sie die Versprechen Gottes gar nicht glauben konnten. Sie dachten, sie müssten in der Wüste sterben. Sie hatten das Worst-Case-Szenario vor Augen. Sie fingen an zu murren und zu klagen. Und das nicht zum ersten Mal, wie wir auch schon am letzten Sonntag gehört haben. Und an diesem Punkt hatte Gott genug von ihrem Gejammer und öffnete ihnen die Augen, indem er ihnen giftige Schlangen schickte, von denen sie dann auch gebissen wurden. Also wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen ihrer Rebellion und den giftigen Schlangen, die Gott ihnen geschickt hatte. Weil sie das himmlische Brot verachteten, bekamen sie nun das irdische Gift zu spüren. Weil sie an der Verheißung des Lebens zweifelten, fanden sie sich nun im Angesicht des Todes wieder. Gott hatte bereits sowohl den Segen als auch den Fluch schon mehrere Male angekündigt gehabt und auch die wilden Tiere, ja, die er im Falle des Ungehorsams senden würde. Zum Beispiel im 3. Mose 26 oder auch im 4. Mose 14, nachdem nur Josua und Kaleb voller Glauben waren über den bevorstehenden Einzug nach Kanaan. Gott hatte sie gewarnt, dass sie das verheißene Land niemals betreten dürften, wenn sie sich ihm weiterhin ungläubig widersetzen würden. Ihr Unglaube war ja auch überhaupt der Grund dafür, dass sie die 40 Jahre in der Wüste umherirren mussten. Das ist, was Sünde mit einem macht. Sie raubt einem die Orientierung. Sie führt einem auf irgendwelche Irrwege und am Ende nur zur Frustration. Nach einer fast 40 Jahre andauernden Odyssee durch die Wüste waren die Israeliten nun mit diesen giftigen Schlangen konfrontiert. Und wir wissen, was ein Schlangenbiss anrichten kann. Wenn das Gift einer Schlange erstmal in die Blutbahn gerät, kann es für einen Betroffenen lebensgefährlich werden. Das Gift kann sich schnell im ganzen Körper ausbreiten und Gefäßwände und Gewebestrukturen zerstören. Es kann auch die Signalübertragung von Nerv zu Muskel blockieren, was dann zu Lähmungserscheinungen und am Ende sogar zu einem Atemstillstand führen kann. Aus einem Kribbeln wird eine Muskelschwäche, die zu hängenden Augenlidern und Schluckstörungen führt. Als nächstes wird dann die Atemmuskulatur gelähmt, sodass das Zwerchfell aufhört zu arbeiten. Und das führt dann dazu, dass der Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden kann und man stirbt. Viele der Israeliten mussten qualvoll sterben. Wahrscheinlich gehörten viele von ihnen zu der älteren Generation und gleichzeitig wurde eine neue Generation geformt. Aber Gott machte seine Ankündigung wahr und viele mussten sterben. Nach dem dritten Buch Mose sollten wir laut Bibelleseplan im Hebräerbrief weiterlesen. Und ich hoffe, es haben auch viele von euch getan. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fasst die Situation hier folgendermaßen zusammen. In Hebräer 3, 17 bis 19 schrieb er, wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie in meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Und dieser Unglaube führte zu ihrer Sünde und am Ende zu ihrem Tod. Sünde ist immer auch ein Ausdruck von Unglauben. Deshalb ist die Geschichte auch eine Warnung für uns alle. Sie soll uns helfen zu verstehen, wie wichtig unser eigener Glaube ist. Es heißt ja im Habakuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Unser Glaube ist unsere Verbindung mit Gott. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen und auch nicht empfangen, was er uns geben möchte. Hebräer Kapitel 11. Eigentlich ist die Geschichte von den Israeliten auch deine und meine Geschichte, weil es so viele geistliche Parallelen gibt. Auch wir gehen im übertragenen Sinne durch die Wüste des Lebens. Auch wir sind auf unserem Weg ins verheißene Land. Auch für uns tut Gott so viel. Und auch wir schauen oft zu sehr darauf, was uns noch fehlt. Gerade wir, die wir schon älter sind und so viel erlebt und gesehen haben, ja, und auch schon viele Enttäuschungen und Verluste erlebt haben. Wie die Israeliten damals. Auch wir leiden und haben manchmal Schmerzen. Ich habe seit einigen Monaten richtig starke Schmerzen im Rücken. Ihr könnt gerne auch für mich mal beten an dieser Stelle. Aber auch wir haben manchmal mit Unglauben zu kämpfen. Wir wollen viel lieber Sicherheit. Wir wollen viel lieber, dass alles geregelt ist. Wir wollen nicht, dass irgendwas in unserem Leben im Unklaren bleibt. Wir wollen Gottes Wirken am liebsten einplanen. Aber Gott ist auch ein Mysterium. Und sein Wirken ist auch ein Mysterium. Und deshalb ist unser Glaube so wichtig, auch wenn wir nicht alles immer sofort verstehen können. Wir müssen Gott vertrauen, auch wenn er uns nicht immer alles gibt, was wir uns wünschen. Auch wenn unsere Lebensumstände ganz anders verlaufen, als wir es uns erhofft hatten. Auch wenn wir durch große Herausforderungen gehen müssen. Es heißt ja auch, der Gerechte muss viel leiden. Aber aus allem hilft ihm der Herr. Psalm 34, 20. Wir müssen Gott vertrauen, dass er immer bei uns ist und dass er für uns sorgt und das gute Werk, das er mit uns begonnen hat, auch zu Ende bringen wird. Wir können uns nicht selber retten. Wir können uns auch nicht selber heilen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und alles, was wir tun können, ist, Gott zu vertrauen und seine Gebote zu halten. Ich kann meinen Blick sehr gut auf Probleme richten. Auf das, was noch fehlt. Vor allem interessanterweise auch immer dann, wenn ich selber nicht so gut drauf bin oder mal gesündigt habe. Das ist mir schon bei mir als junger Christ aufgefallen, auch bei anderen. Mein eigener Glaube und meine eigene Rechtschaffenheit hat einen großen Einfluss darauf, wie ich meine Umwelt wahrnehme, wie ich mich verhalte und wie ich mit Mitmenschen umgehe. Mein Glaube hat auch einen großen Einfluss darauf, wie ich mein eigenes Leben beurteile oder auch Gottes Wirken interpretiere. Wenn ich zum Beispiel genervt bin oder unvernünftig handle oder mich mit anderen vergleiche oder zu sehr auf die charakterlichen Schwächen von anderen achte, dann macht das was mit mir. Dann belastet das mich, gedanklich und emotional. Und es ist ja auch nicht so, dass die Probleme in unserer Welt nicht real wären. Die Probleme sind sehr real. Schau dir die Welt an, in der wir leben. Es ist schockierend zu sehen, wie weit Menschen gehen können, um anderen zu schaden und den eigenen Vorteil zu suchen. Manche unserer Probleme sind fremdverschuldet. Manche aber auch selbstverschuldet. Und genauso war es bei den Israeliten damals. Sie wurden zum Beispiel immer wieder angegriffen. Sie hatten aber auch intern ständig irgendwelche Streitfälle, die Mose klären musste. Sie waren ständig unzufrieden und rebellierten sogar gegen Gott höchstpersönlich, weil sie zu sehr auf die Probleme fokussiert waren. Und das hatte fatale Konsequenzen für sie. Wir lesen mal weiter im 4. Mose 21, wie die Geschichte dann weiterging und was dann Erstaunliches passiert ist. Die Leute liefen zu Mose und sagten, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe gemacht haben. Bitte den Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange aus Bronze an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der gebissen wird, soll sie ansehen, dann bleibt er am Leben. Mose fertigte eine bronzene Schlange an und befestigte sie oben an einer Stange. Von nun an blieb jeder, der gebissen wurde, am Leben, wenn er auf diese Schlange schaute. Die Israeliten erkannten ihre eigene Sünde und baten Mose um Hilfe. Ja, sie baten darum, dass er für sie zu Gott flehen sollte, dass Gott die Schlangen wieder wegnehme. Und das tat Mose dann auch. Und wie reagierte Gott darauf? Er gab Mose den Auftrag, eine Schlange aus Bronze anzufertigen und sie oben an einer Stange zu befestigen und aufzurichten. Er sagte, dass jeder Gebissene auf die Schlange schauen sollte, um am Leben zu bleiben. Und so war es dann auch. Jeder Gebissene, der die Schlange anschaute, blieb dann tatsächlich am Leben, sodass nicht jeder sterben musste. Gott hatte einige aus dem Volk vor dem Tod bewahrt. Und aufgrund des Gebetes von Mose, und für den es sicher auch nicht leicht gewesen war. Wir erinnern uns an das Götzenbild des goldenen Kalbes, das die Israeliten schon mal angefertigt hatten, weswegen damals 3000 von ihnen sterben mussten. Und nun sollte Mose selber so ein Tierbild aus Bronze anfertigen? Er musste Gott vertrauen und das tat er auch, indem er seine Anweisungen befolgte. Aber von außen betrachtet war die Situation sehr seltsam. Die Israeliten wurden von Schlangen gebissen und sollten nun auf eine Schlange schauen, um nicht zu sterben. Warum mussten sie das tun? Und was können wir heute überhaupt von dieser Geschichte lernen? Nun, es gibt auch in unserem Leben Dinge, die uns beißen. Dinge, die uns wehtun. Und sogar vergiften. Das ist eine Realität in unserem Leben. Da kommen wir nicht drum herum. Wir wollen dann, dass diese Schlangen in unserem Leben verschwinden. Wir wollen sie schnell wieder loswerden. Ja, wir wollen sie tottreten. Wir wollen sie davonjagen. Ja, wir wollen alles tun, dass sie verschwinden. Aber das gelingt uns irgendwie nicht. Und die Lösung, die Gott uns anbietet, ist, dass wir uns genau mit dem auseinandersetzen sollen, bevor wir uns fürchten. Damit wir gerettet werden. Das ist Gottes Plan. Die Schlangen in unserem Leben können Dinge sein wie Situationen aus der Vergangenheit, Erlebnisse aus der Vergangenheit, charakterliche Schwächen und vor allem auch unsere eigenen Sünden. Und anstatt sie einfach nur loswerden zu wollen, müssen wir erstmal verstehen, wie sehr sie uns vergiften. Weil unsere Sünde wie das geistige Gift einer Schlange ist, das auch uns tötet. Und der praktische Weg dahin, nicht sterben zu müssen, ist, sich zu konfrontieren und den Ursachen auf den Grund zu gehen. Sich zum Beispiel zu fragen, warum reagiere ich eigentlich so, wie ich reagiere? Wovor habe ich Angst? Ängste sind oft ein sehr großer Antriebsfaktor. So war es auch bei den Israeliten. Sie hatten Angst. Ich habe mal gehört, dass in der Psychotherapie es als anerkannte Methode gilt, sich dem auszusetzen, wovor man sich fürchtet. Das nennt man Heilung durch Konfrontation. So werden zum Beispiel Phobien geheilt. Ich persönlich habe auf jeden Fall Angst vor Schlangen. Und ich denke, so geht es den allermeisten hier von uns. Ich hatte mal eine Boa-Constrictor-Schlange, um meinen Hals zu hängen. Das war 1994 mal in Los Angeles. Da habe ich in einer WG gewohnt mit so ein paar Studenten. Und die hatten so eine Schlange im Aquarium. Ich muss dazu sagen, es war nach der Fütterung. Aber wenn man sich mit Schlangen beschäftigt und sie studiert, dann findet man heraus, dass nicht alle Schlangen giftig sind, dass sogar die allerwenigsten giftig sind, dass die allermeisten Schlangenarten nicht giftig sind. Wie zum Beispiel die Boa. Das ist nur eine Würgeschlange. Nur. Wusstest du, dass von den 4000 Schlangenarten nur 600 Arten giftig sind? Das sind nur 15%, die giftig sind. Und das ist ein Beispiel, das uns zeigt, wie sehr es uns helfen kann, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, wovor wir uns fürchten. Und dadurch lernen, dass wir uns gar nicht immer fürchten müssen. Denn nur das wird uns helfen, anders zu denken und uns neu auszurichten. Die Israeliten dachten, dass sie in der Wüste sterben müssten. Aber war ihre Angst auch berechtigt? Hätte Gott sie wirklich verhungern und verdursten lassen? Oder wollte er ihnen nicht viel mehr beibringen, ihm zu vertrauen und im Glauben mutig zu wandeln? Ich denke, diese Erfahrung mit der bronzenen Schlange hat ihnen gezeigt, wie wichtig es ist, die eigenen Ängste zu überwinden und im Glauben mutiger zu werden. Und ich bin überzeugt, dass sie vor allem gelernt haben, die eigene Verantwortung für ihre Sünden anzunehmen. Eine ganz wichtige Lektion, auch für uns heute. Es ist so viel leichter, sich als Opfer zu sehen und die Verantwortung anderen zuzuschieben. Aber der Weg zur Heilung führt immer über die Bereitschaft, die eigene Verantwortung anzunehmen. Nur wer erkennt, dass er vergiftet wurde, sucht Heilung. Und die Heilung beginnt genau dort, wo du bereit bist, das Gift in deinem Leben zu benennen. Und du kennst deine eigenen Sünden. Wenn du von den giftigen Schlangen des Lebens gebissen wirst, solltest du immer die eigene Verantwortung annehmen und dich zum Beispiel fragen, was Gott dir gerade beibringen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich setze mich nicht so gerne mit meinen eigenen Sünden und Schwächen auseinander. Ich verdränge sie lieber. Ja, ich suche lieber nach Ausreden. Dabei ist es so wichtig, dass ich mich mit meinen eigenen Verhaltensmustern und Bewältigungsstrategien auseinandersetze. Warum verhalte ich mich in bestimmten Situationen so, wie ich mich verhalte? Wonach sehne ich mich eigentlich wirklich? Oft haben wir auch völlig falsche Vorstellungen und lassen uns täuschen. Ja, wir denken oft, dass die Alternativen in unserem Leben so viel besser wären als unsere Realität. Wir haben dann irgendwelche Best-Case-Szenarien vor Augen, die wir erreichen wollen. Ja, wir denken zum Beispiel, wenn ich nur dieses oder jenes hätte, dann ging es mir so viel besser. Der Klassiker, wenn ich doch nur mehr Geld auf dem Konto hätte, dann wäre alles gut. Oder wenn ich einen Ehepartner hätte. Oder wenn ich doch einen besseren Ehepartner hätte. Oder wenn ich doch bessere Eltern gehabt hätte. Ja. Wenn ich doch nur einen besseren Job hätte, dann wäre ich viel glücklicher. Aber woher wissen wir das alles? Wir bringen uns doch selber immer mit in die neue Situation, auch unseren eigenen Ballast. Und Gott will offensichtlich, dass wir uns mit der Realität auseinandersetzen, in der wir uns gerade befinden, in die wir uns vielleicht sogar auch selber gebracht haben oder in die uns Gott geführt hat, um uns etwas ganz Wichtiges beizubringen. Wer weiß, vielleicht ging es uns gar nicht so viel besser, wenn wir das alles hätten. Vielleicht ging es uns sogar noch viel schlechter. Oder vielleicht wären wir gar nicht mehr am Leben. Überleg doch mal, die Israeliten wollten wieder zurück nach Ägypten. Hatten sie etwa vergessen, dass sie in Ägypten geknechtet und geschlagen wurden? Hatten sie vergessen, dass sie als Sklaven für den Pharao hart arbeiten mussten? Hatten sie vergessen, dass sie zu Gott um Hilfe geschrien hatten? Unsere Sünde hat immer Konsequenzen. Sie entfernt uns von Gott, sie verhärtet unser Herz und sie kann uns sogar krank machen und gesundheitliche Probleme verursachen. Sie kann, wohlgemerkt. Ich glaube, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Durch die Konsequenzen führt uns Gott oft vor Augen, welche Schäden unsere eigenen Sünden verursachen. Die Israeliten, die von den Schlangen gebissen wurden, hatten qualvolle Schmerzen. Sünden können auch Schmerzen verursachen. Sowohl seelische Schmerzen als auch körperliche Schmerzen. Und deshalb brauchen wir es, geheilt zu werden. Und da kommt die Schlange ins Spiel. Die Schlange ist ja auch ein Symbol für Heilung und Medizin. Sie wurde schon von den antiken Griechen als solch ein Symbol verwendet. Zum Beispiel in der griechischen Mythologie war das klassische Merkmal des Gottes der Heilkunst, des Äskulap, ein Stab. Der Stab des Äskulap, um den sich eine Schlange ringelte. Und dieses Symbol gilt bis heute als eines der wichtigsten Symbole der Pharmazie. Es ist sogar das offizielle Erkennungszeichen unserer öffentlichen Apotheken. Es steht für Eigenschaften wie Gesundheit, Heilkraft, Verjüngung und auch Wachsamkeit. Und in der Bibel steht die Schlange eben, wie gesagt, für die Sünde. Und hier in der Situation wurde sie symbolisch an die Stange geheftet und unschädlich gemacht. Vielleicht fragst du dich, warum die Schlange ausgerechnet aus Bronze sein musste. Was hat es damit auf sich? Wofür steht in der Bibel diese Metalllegierung, die aus viel Kupfer und ein wenig Zinn hergestellt wird? Zur Zeit des Alten Testaments galt Bronze als ein Symbol für das Gericht Gottes. Es ist feuerfest, weshalb es zum Beispiel für den Brandopferaltar im 2. Mose 27 verwendet wurde. Es steht auch für das Urteil Gottes über die Sünde der Menschen. Außerdem ist Bronze auch ein Symbol für Stärke und Beständigkeit und galt daher als eine harte, unzerstörbare Legierung, die Gottes unerschütterliche Macht verkörperte und dem Tod durch den Schlangenbiss etwas Dauerhaftes entgegensetzte. Bronze ist hart, kalt, unnachgiebig, genau wie das Urteil Gottes über die Rebellion der Menschen. Und Gott befahl hier Mose, genau dieses Material zu verwenden und verwandelte dieses Symbol des Gerichts in ein Symbol der Gnade und Heilung. Die Heilung geschah somit nicht durch irgendeine magische Kraft dieses Metalls, sondern durch den gehorsamen Glauben derjenigen, die im Blick von ihrer eigenen Bisswunde abwandten und auf das schauten, was Gott für sie als Zeichen seiner Macht aufgerichtet hatte. Die bronzene Schlange war auch ein Spiegel des eigenen Verhaltens. Denn der Blick auf die Schlange bedeutete auch, ja, das bin ich. Das ist die Konsequenz meines Handelns. Jeder, der die bronzene Schlange ansah, blickte dem Gericht Gottes ins Auge und fand paradoxerweise darin die unerschütterliche Rettung Gottes. Wenn du jetzt auf das Bild dieser erhöhten bronzenen Schlange schaust, was siehst du? Woran erinnert es dich? Du siehst das Kreuz, oder? Es erinnert dich an Jesus am Kreuz. Auch er wurde erhöht wie die bronzene Schlange. Und was ich so besonders finde, ist, dass Jesus genau diese über 1400 Jahre alte Geschichte aus 4. Mose 21 aufgegriffen und auf sich selbst bezogen hat, als er mit dem Pharisäer Nikodemus im Johannes 3 geredet hat und ihm erklärt hatte, wie man in den Himmel kommt und das ewige Leben erfährt oder erlangt. Wir lesen mal, was genau Jesus im Johannes 3 ab Vers 14 gesagt hat. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ging hier auf diese alte Geschichte mit der Schlange ein und kündigte an, dass er genauso erhöht werden müsse wie die Schlange in der Geschichte, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, weil Gott jeden Menschen liebt. Und das, was Jesus dann angekündigt hat, ist auch passiert. Jesus wurde ungefähr 2,5 Jahre später gekreuzigt und sein Tod ist das einzige Gegenmittel gegen das Gift unserer Sünden, das nun auch durch unsere Adern fließt. Denn ohne sein Gegengift würden wir alle sterben und wären geistlich tot. Deshalb sollen wir nun auf Jesus schauen, damit auch wir nun gerettet werden und gerettet bleiben. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen und dadurch auch den Fluch Gottes. Im Galater 3,13 schrieb Paulus, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Jesus hat mit seinem Tod uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft und diesen an unserer Stelle getragen und auf sich genommen. Die Geschichte von der bronzenen Schlange war also eine Vorausschau auf den Tod von Jesus am Kreuz. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit Austin getroffen und er hat mich in Bezug auf die bronzene Schlange auf einen sehr inspirierenden Gedanken gebracht, den ich mit euch teilen möchte. Der Gedanke ist folgender. Wen hat denn Jesus am Kreuz besiegt? Wir kennen die Antwort. Er hat Satan besiegt. Und wer repräsentiert Satan in der Bibel? Die Schlange. Die verfluchte Schlange, die schon ganz am Anfang im 1. Mose 3 erwähnt wird und auch ganz am Ende in der Offenbarung 20. Und diese alte Schlange, die schon Adam und Eva zur Sünde verführt hatte und seitdem alle Menschen, auch dich und auch mich, diese Schlange hat Jesus am Kreuz besiegt. Im Hebräer 2,14 steht, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Hier steht, dass Jesus durch seinen Tod den Teufel entmachtet und besiegt hat. So ähnlich steht es übrigens auch im Kolosser 2,15, kannst du mal nachlesen. Und als die Israeliten im 4. Mose 21 die Bronzeschlange anschauten, sahen sie eben auch das Bild des Teufels, der von Jesus am Kreuz besiegt wurde, auch wenn dieses Ereignis erst noch 1400 Jahre später stattfinden sollte. Gott hat den Israeliten durch Mose gezeigt, dass der Teufel schon längst besiegt war. Und sowohl das Zeichen der bronzenen Schlange im Alten Testament als auch das Zeichen des Kreuzes im Neuen Testament sind Symbole des Sieges über den Teufel, die uns gleichzeitig auch an die Gnade Gottes erinnern sollen. Die Schlange ist das Symbol des Sieges über den physischen Tod und das Kreuz ist das Symbol des Sieges über den geistlichen Tod. Durch die bronzene Schlange hatte Gott den Tod seines Sohnes angekündigt, der für alle gestorben ist, die an ihn glauben. Auch für die, die noch zur Zeit des alten Bundes, des ersten Bundes gestorben waren. So steht es im Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 9, Vers 15. Und auf ihn sollen wir nun alle unseren Blick richten, damit auch wir gerettet werden. Das steht im Hebräer 12, Vers 1. So wie die Israeliten damals ihren Blick auf die Schlange gerichtet hatten und gerettet wurden. Wir brauchen den Tod nun nicht mehr fürchten und sind auch keine Sklaven der Sünde mehr, weil Gott uns durch Jesus gerettet hat. Und deshalb feiern wir das Abendmahl. Lass uns noch fürs Abendmahl beten. Heiliger Vater, vielen Dank, dass du so bist, wie du bist. Vielen Dank für deinen großartigen Plan, den du über all die Jahrhunderte und Jahrtausende immer mehr offenbart hast und am Ende auch durch Jesus erfüllt hast. Danke, dass er den Fluch auf sich genommen hat, der eigentlich uns hätte treffen müssen. Danke, Vater, dass du das Gift in uns weggenommen hast und uns geheilt hast und uns gerettet hast, weil Jesus sein kostbares Blut für uns vergossen hat. Danke, dass du gnädig bist, dass du gerecht bist, dass du keine anderen Götter neben dir duldest, Vater, dass du auch ein strenger Gott bist, der uns teilweise auch erzieht mit Strenge, weil wir es brauchen, Gott. Und wir danken dir vor allem, dass du aber ein barmherziger Vater bist, der seine Kinder liebt und sie das ganze Leben lang führt, dass sie den Weg bis ins Himmel, bis in den Himmel zu dir finden, Vater. Ja, wir lieben dich, Gott. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Gnade und beten es alles im Namen deines Sohnes. Amen.